Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem sehr aufschlussreichen Buch über die Welle der Achtsamkeit, die durch die Welt geht. Aber zuerst beachten wir natürlich die wichtigste Nachricht der Stunde. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält die US-Amerikanerin Anne Applebaum, Journalistin, Historikerin. Seit 2 Minuten ist der Name publik in der Öffentlichkeit, gleich mehr dazu. Es ist immer ein Höhepunkt im Geistesleben Deutschlands mit der feierlichen Verleihung in der Frankfurter Paulskirche, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Immer sind es große, bedeutende Intellektuelle, die ausgezeichnet werden. Im letzten Jahr wurde Salman Rushdie die Ehre zuteil. Und jetzt vor wenigen Minuten ist der neue Name bekannt. Es ist die US-Amerikanerin Anne Applebaum. Wir sind jetzt mit Jagoda Marinic verbunden. Die Publizistin ist im Stiftungsrat des Friedenspreises. Jetzt ganz schnell und exklusiv bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Marinic.
Einen schönen guten Morgen.
Wie ist denn die Entscheidung für Anne Applebaum zustande gekommen?
Diskursiv. Auf der Suche nach natürlich sehr vielen Persönlichkeiten, die preiswürdig wären, die Wichtiges leisten. Aber wir haben dann nach wirklich vielen guten Gesprächen, vielen Diskussionen gedacht, das ist die richtige Preisträgerin dieses Jahr. Das hat mit ihrem Werk zu tun, mit der Art und Weise, wie sie auch ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in den sozialen Medien, beispielsweise einer breiteren Öffentlichkeit, mitteilt. Es hat zu tun mit ihrem auch nächsten Werk, die Achse der Autokraten, wo wir vorab mitlesen durften. Es ist ein wichtiges Buch über demokratische Gesellschaften, über die Aufarbeitung autoritärer Herrschaft, aber auch eine Analyse der Gegenwart und wie autoritäre Herrschaft eigentlich auch den Frieden bedroht.
Anne Applebaum hat große Bücher geschrieben als Historikerin. Was würden Sie sagen, zeichnet Ihren Stil, Ihren Blick auch genau aus?
Es ist natürlich einmal, dass Sie die Aussagen von Zeitzeugen verstehbar, fühlbar und miterlebbar macht. Das hat uns wirklich einerseits überzeugt, dass es die historische Analyse gibt, aber auch einen empathischen Zugang. Dann ist es die bedingungslose Aufarbeitung der Vergangenheit, die Aufklärungsarbeit, die sie leistet, auch darüber, wie Putin einzuschätzen war. Sie hat ja aufgrund ihrer historischen Erkenntnisse sehr früh schon warnen können und gesagt, hier entsteht eine Bedrohung, wir müssen gewappnet sein. Es ist die Präzision ihres Blicks, die Unbestechlichkeit. Es ist aber auch, dass sie jetzt im nächsten Werk einen globaleren Blick wirft, also dass sie eben nicht mehr vorwiegend den Osten im Blick hat, sondern insgesamt die Achse der Autokraten, also wie wir weltweit fürchten müssen um Demokratien, weil sie aus ihrem Innersten heraus ausgehöhlt werden. Und wenn Demokratien bröckeln als Gesellschaften, wenn autoritäre Herrscher sich gegen ihre Bevölkerung oder manchmal auch mit ihrer Hilfe positionieren können und dann den Weltfrieden gefährden. Ich denke, die Expertise, die sie hat, demokratisches Zusammenspiel zu analysieren, zu interpretieren, auszuleuchten und eben auch breit verstehbar zu machen, das war uns wichtig, eine Diskussion auszulösen, wie wir für diese Demokratien kämpfen können, um Demokratien zu sichern und damit eben auch Frieden.
Anne Applebaum gehört auch zu den schärfsten Kritikern von Donald Trump. Sie rubriziert ihn auch unter die Autokraten. Wie ist denn ihr sozusagen ihre intellektuelle Stellung in den USA?
Anne Applebaum ist eine prominente Stimme. Sie sagen auch immer USA. Ich finde auch wichtig, dass sie einen polnischen Pass hat, dass sie eben auch da verwurzelt
korrekt,
ist. Dass
korrekt, man, Frau Marinic.
Ja, es ist einfach nur, denke ich, ein Teil ihrer Persönlichkeit. Sie hat prominente Kolumnen, schreibt sie. Sie ist Mitherausgeberin in wichtigen Zeitschriften in den USA. Natürlich keine Stimme, die nicht streitbar wäre, aber das will der Friedenspreis ja auch nicht. Es geht ja darum, Räume für Diskussion zu schaffen, für die großen Fragen unserer Gesellschaft. Und unser Ansatz war eben zu sagen, über Demokratie, über autoritäre Herrschaft, sich zu informieren, zu wissen, das ist eine globale Frage, die wir im Kern weltweit analysieren können. Sie beginnt in den USA, sie geht in den Osten, es ist aber im Moment in so vielen Regionen von Indien bis China das große Thema, wie eigentlich die Zeit der Demokraten, also man könnte fast schon sagen, es gibt eine Befürchtung, dass die Demokratie als Gesellschaftsform vielleicht auch zum Ende gekommen sein könnte und dann solche Werke zu schreiben, die uns daran erinnern, was wir hier verteidigen und aufbauen müssen, das halten wir für eine Errungenschaft.
Gerade hat Anne Applebaum den Karl von Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik der Stadt Oldenburg erhalten. Weiß sie denn schon die Nachricht, Frau Marinic, Sie haben sie bestimmt schon angerufen. Wie hat sie reagiert?
Ja, der Stiftungsrat hat sie informiert und sie hat sich sehr gefreut. Ich glaube, dieser Friedenspreis berührt und bewegt Menschen, ihn zu halten. Sie wissen natürlich auch, dass das eine Ehre ist, aber auch eine Aufgabe. Man löst neue Diskurse aus. Ich glaube, sie freut sich und sie freut sich natürlich auch, im Herbst dann nach Frankfurt zu kommen. Und ich bin auch sehr gespannt auf ihre Rede.
Das sind wir alle auf jeden Fall. Anne Applebaum erhält in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die Verleihung dann im Oktober, am letzten Tag der Buchmesse. Jagoda Marinitsch vom Stiftungsrat des Friedenspreises hat uns informiert. Vielen Dank, Frau Marinitsch.
Ich danke Ihnen.
Straßenkritik.
Ich bin die Steffi Unrecht. Ich komme hier aus Pfaffenhofen, bin 33 Jahre alt, lese im Moment das Buch von Baskast, Kompass der Seele. In dem Buch geht es hauptsächlich ja um, was einem im Alltag eigentlich besonders gut tut. Zum Beispiel Spaziergänge im Wald. Die sind auch wissenschaftlich fundiert, also mit Studien dazu. Und auch Psychedelika, die ein interessantes Thema sind, die ja auch gerade in Deutschland ja auch überlegen mit ärztlicher Zulassung in der Psychotherapie. Genau, das ist jetzt gerade so in dem Buch, wo ich jetzt in der Mitte bin. Also es ist auf jeden Fall ein Buch, was inspiriert, sein Leben irgendwie auch nochmal ein bisschen in die Hand zu nehmen und vielleicht selber was zu ändern.
Gleich werden wir es hier in der Lesart ausführlich von der Achtsamkeit haben. Und bestimmt werden alle besonders intensiv zuhören, die den Kompass der Seele verschlungen haben. Den Superbestseller von Baskast. Unsere Straßenkritikerin Steffi Unrecht aus Pfaffenhofen empfiehlt das Buch jedenfalls. Im Bertelsmann Verlag ist es erschienen. Sei achtsam. Vielleicht braucht jemand deinen Sitzplatz dringender als du. Diesen Satz, vorgetragen als samtweiche Lautsprecheransage, höre ich jeden Tag im Bus hier in Berlin. Und ich bin gespannt, wie er nun in den Ohren von Jakob Schmidt klingt, dem Soziologen, der nicht nur über die Achtsamkeit als kulturelle Praxis promoviert hat, sondern jetzt auch ein sehr persönliches Buch über dieses allgegenwärtige Phänomen geschrieben hat. Viel Lärm um Achtsamkeit heißt es. Und wir sind jetzt mit Jakob Schmidt in Würzburg verbunden, wo er lebt. Hallo und guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Schmidt.
Guten Morgen, Herr Scholl, schön dabei zu sein.
Ich grinse ja bei diesem Satz immer innerlich und denke, jetzt hat dieser modische Mumpitz sogar die Berliner Verkehrsbetriebe erfasst. Im nächsten Moment maßregle ich mich. Ist doch schön, wenn man so nett zum besseren Miteinander aufgefordert wird. Was geht Ihnen denn dabei durch den Kopf, Herr Schmidt?
Also zunächst muss ich auch grinsen, aber weil ich das ein ganz schönes Beispiel dafür finde, dass an meiner Diagnose was dran ist, dass Achtsamkeit populär geworden ist und in die Breite der Gesellschaft diffundiert ist. Aber dann bringt es mich vor allem eigentlich in Wallung oder triggert mich, muss ich sagen, weil hier wird ja eigentlich das Fehlen oder implizit das Fehlen einer gesellschaftlichen Norm kritisiert und dann unter der Hand sozusagen als Aufgabe oder Leistung des Subjekts oder Individuums formuliert. Und ich würde sagen, genau diese Subjektivierung oder Individualisierung durchzieht eigentlich die gesamte Achtsamkeitsströmung. Und das kritisiere ich in meinem Buch auch deutlich mit dem Begriff des gesellschaftlichen Radikalindividualismus.
Ihr Buch ist nun eine wirklich interessante Mischung aus so präzis analysierender Studie und ganz privater Selbstbeobachtung aber auch. Sie schildern nämlich zu Beginn Ihre eigene Achtsamkeitserfahrung. Vor 10 Jahren, da waren Sie in Israel auf einem Achtsamkeitsretreat, 14 Tage Meditation unter Anleitung eines buddhistischen Mönchs. Was haben Sie denn dort erlebt, erfahren?
Na, zunächst ist das eine schon beeindruckende oder besondere Erfahrung, weil es ist ja 14 Tage lang und in dieser Zeit macht man eigentlich sehr wenig, außer eben zu meditieren im Sitzen und dann im Gehen und dazwischen isst man noch was, aber immer nur zweimal am Tag, also bis 12 Uhr, danach wird dann auch nicht mehr gegessen. Das heißt, es ist ein sehr reduziertes Leben und man konzentriert sich eben sehr viel auf den eigenen Atem und auf die eigenen Fußsohlen, wenn man zum Beispiel die Gehmeditation übt. Ich fand das sehr spannend und hatte das auch schon immer mal vor, das zu machen. Aber eigentlich fand ich es dann auch sehr spannend, wieder zurückzukommen, um mich zu fragen und zu sehen, dass das eigentlich, ja, dass ich vorher dachte, das ist so eine ganz andere Welt und es steht dem gesellschaftlichen oder städtischen Leben total entgegen. Aber ich hatte so das Gefühl, als ich zurückkam, eigentlich passt das gut zusammen, weil ich diese Reizüberflutung, die ich sozusagen vorher recht belastend fand, dann eigentlich sehr gut mit der umgehen konnte. Und das hat mich eigentlich dann dazu ermuntert, mich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen, wie das denn eigentlich so zusammenpasst, so eine Praxis in einer modernen Welt.
Da kommen wir gleich drauf, aber ich habe erstmal wirklich interessiert gelesen und dabei viel gelernt, weil Sie nämlich sehr ausführlich auch so die philosophische Geschichte der Achtsamkeit entwerfen, wie sie sich in den westlichen Gesellschaften entfaltet hat, beginnend im 19. Jahrhundert, inspiriert von asiatisch buddhistisch-spirituellem Gedankengut, und sie charakterisieren auch prominente Vertreter der Achtsamkeitsbewegung mit ihren verschiedenen Ansätzen. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit, Herr Schmidt, aber als Ergebnis unterscheiden Sie drei Typen von Achtsamkeit. Welche sind das?
Ja, zunächst muss man vielleicht sagen, dass die Achtsamkeitsbewegung durchaus heterogen ist und sehr vielfältig ist, eigentlich ein Konglomerat ist aus ganz verschiedenen Definitionen, Techniken, Übungsformen, Traditionen, eben buddhistischen zum Beispiel. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich das anschaut, man drei so idealtypische Typen unterscheiden kann. Und da habe ich eben drei unterschieden. Und als erstes würde ich sagen, ist das genau diese asketische Form, die noch sehr mit dem Buddhismus verbunden ist und die ich dort im Retreat kennenlernen durfte. Und diese Achtsamkeit bezeichne ich als diszipliniert sezierende Achtsamkeit, weil es da eigentlich im Kern um einen Satz geht, nämlich vervollkommne dich und sieh die Welt, wie sie ist, und du wirst erlöst werden. Das ist sozusagen der, würde ich sagen, der moralische Kern dieser Achtsamkeit. Der zweite Achtsamkeitstyp ist vor allem mit einem Namen verbunden, nämlich mit dem wohl bekanntesten Protagonisten der Achtsamkeitsbewegung, John Kabat-Zinn, und seinem Kurs Mindfulness-Based Stress Reduction heißt der, der sehr erfolgreich ist. Und hier steht nicht so sehr die Selbstverkommnung im Fokus und auch nicht die Erlösung, sondern vielmehr eine interessiert sorgende Achtsamkeit, wie ich das nenne, bei der man sozusagen in sich hineinfühlen soll, um das eigentliche Leben intensiv zu erfahren und sorgsam und behutsam mit sich umzugehen. Das ist also ein ganz anderer Zugang zu sich und zur Welt. Und die dritte Form schließlich findet man vor allem in Unternehmen und ganz vielen verschiedenen Apps. Man meditiert meistens dort nur noch so ein paar Minuten, also ist sehr reduziert. Und diese Achtsamkeit nenne ich eigentlich die funktionalistische Achtsamkeit, denn da ist sozusagen ein Satz im Zentrum, oder ich kondensiere das auf einen Satz, nämlich beseitige die Störungen, die dich davon abhalten, deine Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Also das ist eigentlich eine Achtsamkeit, der dritte Typ der Selbstoptimierung, würde ich sagen.
Bleiben wir mal bei diesem zweiten Achtsamkeitstyp, die interessiert sorgende Achtsamkeit. Die scheint mir doch jene zu sein, die so momentan als wabernde Mentalität so bestimmte Gesellschaftsschichten durchzieht. Also achte auf dich selbst, auf deinen Körper, auf deinen Geist, und damit achtest du auch auf deine Umwelt, machst das Leben besser und weißt den harten kapitalistischen Sozialdarwinismus in die Schranken. Da sagt man doch instinktiv, ja, jawohl. Aber Sie, Herr Schmidt, rufen da entschieden, nein Leute, passt auf, das ist falsch gedacht. Warum denn?
Ja, also ich würde zunächst sagen, dass da natürlich etwas dran ist, sozusagen eine entzauberte Welt oder sozusagen einen sehr rigiden Umgang mit sich selbst, dass man das kritisieren kann. Und ich will sozusagen diesen Aspekt auch gar nicht so problematisieren, sondern denke, da ist durchaus was dran an einem behutsamen Umgang mit sich und seiner Umwelt. Was ich sozusagen da sehr kritisch dran sehe, ist, dass diese Achtsamkeit sehr viele verschiedene kulturkritische, gesellschaftskritische Töne aufweist und das in den Büchern, die ich zumindest analysiert habe, sehr stark nach vorne stellen, also dass die Welt in einer Krise ist. Und dann wird aber interessanterweise in einem nächsten Schritt immer sozusagen die Ursache des Leidens, also auch des gesellschaftlichen Leidens, an das Subjekt oder an das Individuum zurückgebunden. Das nennt sich die Mind Doctrine, die Lehre vom Geiste, die sozusagen besagt, dass Leid und das Glück immer eine Ursache hat, nämlich das ist der menschliche Geist. Und diese Bewegung hin sozusagen, zwar die gesellschaftlichen Probleme zu sehen, aber dann sozusagen immer an das Individuum zurückzubinden und dann zu sagen, na, dann gibt es nur eine Lösung, du musst eben meditieren, und das kann eben heißen eine halbe Stunde pro Tag oder wie im Retreat mal 14 Tage, 16 oder 20 Stunden am Tag. Das halte ich für eine sehr problematische Bewegung, weil sie die Gesellschaft zwar sieht, aber dann in der ganzen Ideologie oder Theorie eigentlich immer nur eine einzelne Person sichtbar macht, die sozusagen dann arbeiten kann. Und da gibt es dann ganz verschiedene Abwege, würde ich sagen, auf die man sich begibt. Einer davon ist zum Beispiel, dass die Welt gar nicht mehr als politisch gestaltbar erscheint, sondern wenn ich immer nur mich sozusagen adressieren kann als Problem, dann kann ich gar nicht sehen, dass viele Ursachen wie was Arbeitsbedingungen und so weiter natürlich politisch gestaltet sind. Es stellt sich dann die große Frage, warum eigentlich das nicht adressiert wird. Und das würde ich sozusagen als ideologischen Individualismus bezeichnen, den ich kritisiere.
Ich meine, es ist auch interessant, wie das in die Sprache eingeflossen ist. Also den Spruch im Bus habe ich schon zitiert. Also man hört ja immer sozusagen jetzt immer so, es geht immer um Gefühle, ne? Was macht das mit Ihnen? So dieser Satz, den hört man jetzt in jeder Talkshow. Das gab's vor 5, 6 Jahren, glaube ich, noch gar nicht, die Formulierung. Und alles ist immer emotional. Ja, gestern sah ich eine Kochshow, wirklich, da sprach ein Spitzenkoch vom emotionalen Brokkoli. Ja, ist das eine Mode, Herr Schmidt? Wird das verschwinden irgendwann wieder oder wird das wirklich jetzt sozusagen unser Mindset?
Also ich denke, dass auf jeden Fall ist es in einer gewissen Form eine Mode. Also es wird auch wieder verschwinden, wie sich immer gesellschaftliche Muster sozusagen verändern. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ich glaube nur, und das probiere ich auch in meinem Buch herauszuarbeiten, dass sozusagen auch wenn ich sagen würde, dass das vielleicht ganz gut ist, dass man mehr sozusagen die Gefühle betont, dass das sozusagen sich entgrenzt hat sozusagen. Und ich würde sagen, dass eben gerade, das ist auch das Problem in der Achtsamkeit, dass sozusagen eigentlich diese Form der Feinjustierung oder des immer weiteren Nachforschens, des immer genaueren Schauens und Artikulieren der Feinstunterschiede des Gefühls und so weiter, dass das eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sozusagen so wichtig ist, sondern in der Öffentlichkeit sollte eigentlich es darum gehen, was uns alle angeht und damit also nicht nur was mich und dich und so weiter, also nur die unmittelbare Umgebung angeht, sondern auch, was die Menschen angeht, die ich nicht kenne. Und da muss ich dann notwendigerweise abstrahieren und da hilft es dann nicht, so würde ich sagen, und das probiere ich in dem Buch herauszuarbeiten, dann hilft es eben nicht, wenn man nur auf der Ebene stehen bleibt, wo man sich um sich selbst sozusagen dreht und sich artikuliert.
Ihr Buch hat aber auch einen Untertitel, Herr Schmidt. Warum es so schwer ist, in unserer Gesellschaft ein gutes Leben zu führen. Und am Ende biegen Sie wieder ein, wie eine gute Achtsamkeit dabei helfen kann. Wie denn?
Also das Wichtigste ist, würde ich sagen, dass die Achtsamkeit sich seiner eigenen Grenzen bewusst ist. Also so sehr sozusagen das im individuellen Leben vielleicht helfen kann und ich das, so schreibe ich es auch im Buch, einem Freund empfehlen könnte, wenn er irgendwie überfordert ist, so sehr würde ich sagen, muss sich die Achtsamkeit hüten, eben sich als gesellschaftlich relevante Praxis oder so darzustellen. Das heißt, ich würde sagen, die Selbstbegrenzung ist ganz wichtig, nämlich dass sie eine private Praxis ist, in der sozusagen man sich mit sich selbst und vielleicht mit seinen unmittelbaren Menschen beschäftigt. Aber es ist keineswegs ein Vokabular, was geeignet ist, gesellschaftliche Probleme zu adressieren adäquat. Und deshalb bräuchte es sozusagen neben der individuellen Praxis oder Sensibilisierung eben auch eine politische Sensibilisierung, die dann eben auch auf die Achtsamkeit angewendet werden könnte, um eben genau zu sehen, wie problematisch diese Abwege sind. Gleichwohl, das mache ich auch zum Beispiel, die Form der Selbstdistanz, die man in der Achtsamkeit übt, also ne, zumindest ist das bei allen ein kleiner Aspekt oder ein größerer Aspekt der Praxis, hat durchaus auch einen, würde ich sagen, politischen Wert, nämlich, dass man da ja natürlich übt, wenn man es nur dabei belässt auf diese Form der Selbstdistanzierung, dass man seine eigenen Positionen und seine eigene Meinung sozusagen nicht immer für voll nimmt und auch mal seine eigenen Standpunkte verändert. Wenn man sozusagen das bis dahin geht, dann würde ich sagen, hat das einen großen Wert. Man darf natürlich dann nicht den Schritt weitergehen, der Achtsamkeitsbewegung häufig gemacht wird, eben zu sagen, okay, du distanzierst dich von dir selbst, um das wahre Ich zu finden und dann sucht man eben die ganze Zeit weiter in sich selbst, um das wahre zu finden. Sondern ich würde sagen, das wahre und das richtig gute Leben findet man immer dann nur im Austausch, im gesellschaftlichen Austausch.
Dankeschön, Herr Schmidt, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und das Buch von Jakob Schmidt, Viel Lärm um Achtsamkeit oder Warum es so schwer ist, in unserer Gesellschaft ein gutes Leben zu führen. Es ist im Kösel Verlag erschienen, hat 224 Seiten, kostet 20 Euro. Es ist schon eine schöne Tradition geworden, die sogenannten Walter Benjamin Lectures in Berlin. Seit 5 Jahren finden sie statt, ausgerichtet vom Center for Social Critique, das international bedeutende Intellektuelle einlädt, um an 3 Abenden in Folge zu einem Thema eher einer Theorie ihrer Wahl vorzutragen. In diesem Jahr war das die albanische Philosophin Lea Ippi, die inzwischen sehr berühmt ist. Man muss Glück haben, um bei ihren Auftritten überhaupt einen Platz zu ergattern. Doch in diesem Jahr, da gab es eine, ja, wie nun, Konkurrenzveranstaltung, wie Nils Schiederjahn berichtet.
Wenige Meter vom Haus der Kulturen der Welt entfernt liegt die Berliner Fanmeile. Auch an diesem Abend ist sie gut besucht. Doch zeitgleich mit dem Anpfiff entscheiden sich mehrere hundert Menschen, lieber der Philosophin Lea Ippi zuzuhören. Das Thema moralischer Sozialismus.
Früher hieß es ja immer Sozialismus oder Barbarei. Heute ist es Sozialismus oder Fußball.
scherzt Rahel Jeggi, Direktorin des Center for Social Critique, das die Walter Benjamin Lectures organisiert. Sie hat die albanische Philosophin eingeladen. Eine Frau, die nach einer besseren Alternative zum Kapitalismus sucht.
Ein Teil dessen, was wir jetzt als autoritäre Bedrohung der Demokratie erfahren, beruht ja auch auf dem Nichtvorhandensein von Alternativen, von Vorstellungen darüber, wie man eigentlich überhaupt aus den Krisen herausfindet.
Lea Üppi wiederum hat dafür eine Erklärung parat. Sie kritisiert, dass die politische Mitte es sich am Ende der Geschichte bequem gemacht habe. Dabei müsse sie eigentlich die Fehler zweier politischer Systeme aufarbeiten.
Genau diese Unfähigkeit, sich sowohl mit dem vollständigen moralischen Scheitern des Sozialismus im letzten Jahrhundert als auch mit dem derzeitigen moralischen Scheitern des Kapitalismus auseinanderzusetzen, ist verantwortlich für die Krise der Linken und den Aufstieg der extremen Rechten.
Üppi kennt die Probleme beider Systeme. Aufgewachsen im kommunistischen Albanien, erlebte sie später die Verwerfungen des liberalen Kapitalismus, als ihre Familie in den 90er Jahren alles Ersparte verlor. In ihrem Bestseller »Frei« beschreibt sie dieses Aufwachsen am Ende der Geschichte, wie es im Untertitel heißt. Im Gegensatz zu anderen linken Intellektuellen kommt bei ihr kein System gut weg.
In Westeuropa wird die Bevormundung, die Menschen im Sozialismus erlebten, tatsächlich ignoriert. Das ist nur eine Fußnote zu den Erfahrungen linker Intellektueller. Bei denen zählt nur Philosophie, nur die großen Ideen. Die Geschichte wird einfach beiseite geschoben, besonders wenn es die Geschichte solcher entlegenen Orte wie Albanien ist.
Dieses Problem will Üppi in ihrer Vortragsreihe wiederum mit einer großen Idee lösen, indem sie den Sozialismus zu einem Verbündeten des Liberalismus macht. Gegen die marxistischen Klassiker wie Lenin und Trotzki, die jegliche Moral als bürgerlichen Irrweg betrachtet hätten, setzt sie den moralischen Sozialismus.
Der moralische Sozialismus radikalisiert die liberale Idee der Freiheit und treibt das kritische Projekt der Aufklärung voran. Wenn Sie einen Spruch für das Wahlbanner der moralischen Sozialisten wollen, würde ich sagen, Sozialismus ist Liberalismus minus Kapitalismus.
Ein Affront für die meisten Sozialisten. Üppi stellt sich damit nicht nur gegen Lenin oder Trotzki, sondern praktisch gegen die gesamte marxistische Tradition.
Die meisten sozialistischen Theoretiker des letzten Jahrhunderts hielten Moral für überflüssig und irrelevant. Sie empfanden Moral als eine Art Sabotage des eigentlichen Kampfes, der daraus bestehen sollte, den Kapitalismus zu überwinden.
Doch damit verkürzt Üppi die Position ihrer Gegner erheblich. Viele marxistische Kritiker meinten, es sei besser, die Gesetze und Zwecke einer Gesellschaft zu beschreiben, als immer gleich zu erklären, was darin gut oder schlecht sei. Die Beschreibung der politökonomischen Zwänge des Kapitalismus fehlt bei Üppi völlig. Ihre neue Tradition eines moralischen Sozialismus will sie mit Kants Freiheitsbegriff begründen.
Freiheit ist das, was wir im Moment moralischer Verantwortung erfahren. Und Freiheit hat sowohl eine innere als auch eine äußere Komponente. Ich verstehe innere Freiheit als die Freiheit, die erforderlich ist, um darüber nachzudenken, was richtig ist. Äußere Freiheit ist die Freiheit, die es braucht, um das Richtige dann auch in die Tat umzusetzen.
Ihr Begriff dafür, Freedom of Agency. Man könnte ihn vielleicht mit der Freiheit zum selbstbestimmten Handeln übersetzen. Kant nannte es schlicht Autonomie. Diese Autonomie vermisst Üppi im Kapitalismus. Man könne zwar zwischen 10 Cola-Marken wählen, aber selbstgesteckte Ziele könne man nur verfolgen, wenn sie dem Markt passten. Der Sozialismus hingegen wird von ihr geschickt so definiert, dass er genau diese Autonomie zum Ziel hat.
Der Sozialismus meint die politischen und sozialen Beziehungen, die unter den gegenwärtigen Umständen so viel Handlungsfreiheit wie möglich zum Ziel haben.
Wie genau eine politische Herrschaft aussähe, die sich dies zum Ziel setzt, wie genau sie ihr Überleben ohne Zwang und Gewalt sicherstellt und was sie von den vielfältigen historischen Versuchen unterscheidet, ein sozialistisches System zu etablieren, all das bleibt auch nach drei Abenden im Haus der Kulturen der Welt unklar.
Lea Ipi bei den diesjährigen Walter Benjamin Lectures in Berlin. Wer sich für ihre Gedanken nun weiter interessiert und mehr hören will, wir hatten kürzlich in unserer Philosophiesendung Sein und Streit Lea Ipi zu Gast. Und dieses ausführliche Gespräch können Sie auf Deutsch und Englisch in der DLF-Audiothek hören. Unbedingt zu empfehlen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da haben wir heute gleich zwei Bücher auf dem Tisch. Die ersten beiden Bände einer neuen Kindersachbuchreihe, die von der Wissenschaftlerin Maiti Nguyen Kim und der Künstlerin Marie Meimberg geschrieben und gestaltet sind. Maiti Nguyen Kim ist inzwischen eine der erfolgreichsten Wissenschaftsautorinnen im Fernsehen, auf YouTube, mit mehreren Bestsellern auf dem Buchmarkt. Jetzt also dies für Kinder. Bibi Bibber hat da mal eine Frage. Warum leuchten die Sterne und sind Dinos wirklich tot? So heißen die zwei Bücher, die Susanne Billig gelesen hat, unsere Kritiker in diesem Studio. Hallo.
Hallo.
Warum leuchten Sterne, sind Dinos wirklich tot? Das sind recht klassische, ein bisschen abgegriffene Themen, wie mir scheint, für eine neue Kindersachbuchreihe. Wie, ja, klassisch sind die Bücher geraten.
Also das stimmt, die Themen sind klassisch. Weltall, Dinos oder im dritten Band dann ab Oktober der Regenbogen, Sonne und Licht. Aber die Autorinnen gehen es wirklich unglaublich wild an, sehr, sehr verspielt und gleichzeitig unglaublich gründlich und wissenschaftlich. Und diese Mischung, die ist schon eher ungewöhnlich.
Wie ziehen Sie beiden, die Autorin, diese Bilderbücher denn inhaltlich auf? Ein Bibi Biber, also ein Biber ist die fragende Hauptfigur?
Ja, ein Bibi oder einfach Biber. Und mit diesem Biber kommen die beiden Autorinnen ins Gespräch. Dafür verwandeln sie sich natürlich auch in Comicfiguren, wobei das Gespräch so ein bisschen in Anführungszeichen gestellt werden muss. Denn die Autorinnen als Comicfiguren, die greifen das auch vorn in dem Weltallbuch so ironisch auf, da rufen sie dem Biber zu, hey, komm her, wir schreiben und malen dir hier ein ganzes Buch voll mit Antworten und du kannst gerne Zwischenfragen stellen. Das bringt so ein bisschen auf den Punkt, das sind wirklich Erklärbücher. An Handlung passiert nicht viel, dafür gibt es jede Menge und teils sehr überraschendes Sachwissen.
Und welches ist das dann? Also welche Antworten gibt es zum Beispiel zu den Sternen?
Also das Sternebuch widmet sich ganz schnell den kleinsten Teilchen des Universums und bricht insofern die klassischen Erwartungen an so ein Buch auch gleich auf. Also schon nach der ersten Doppelseite sind wir bei der Frage, warum besteht eigentlich alles im Universum aus Teilchen und was sind diese Teilchen und wie fügen sie sich zu größeren Gebilden zusammen und welche Kräfte wirken in diesen Teilchen und zwischen diesen Teilchen. Dann geht es um tanzende Teilchen, gemeint ist kinetische Energie, Wärmeenergie, Bewegung der Atome um ihren Ruhepunkt herum, Molekülverbindungen und so weiter, Kohlenstoff als Baustein des Lebendigen. Man spürt hier, dass Maiti Nguyen Kim promovierte Chemikerin ist und wenn die von Grund auf das Weltall erklären will, dann fängt sie bei den Teilchen an und bleibt auch ganz lange bei den Teilchen.
Und wie zeichnet man die kleinsten Teilchen? Künstlerin Marie Meimberg hat ja sozusagen als gestaltet, ne? Hat den Band gestaltet. Was gibt es an Bildern zu sehen?
Also die Bücher sind wirklich knallbunt, Farbigkeit von einem Seitenrand zum anderen und die Zeichnungen wirken so ein bisschen gekrickelt, sind aber durchaus auch Erklärzeichnungen. Die Teilchen werden dann zu wild tanzenden Monstern und die tanzen dann Verschmelzungspartys und dann kommen Marmeladenbrote angeflogen oder Wale mit riesigen Mäulern und der gut gelaunte Biber ist immer mitten dabei und reist durch den Kosmos und dieser Ansatz, so eine verquatschigte Lustigkeit mit einem wissenschaftlichen Anspruch zu verbinden, da findet sich auch in den Texten wieder. Also die Sprache ist sehr verspielt, da in diesen Büchern tanzen Tobeteilchen je nach, Achtung, Teilchenparty, Tanztemperatur und die Kinder hängen ihren Allerwertesten als Popometer ins Badewasser, um Temperaturen zu messen. Sprachliche Zusammensetzungen sind hier das große Ding. Sterne haben nicht nur ein Licht, sondern ein Leuchtlicht und Pflanzen, Achtung, werden sogar zu Kohlenstoff, Baustein, Bau, Kunstwerk, Künstlerinnen. Also so geht's in der Sprache daher. Und diese Späße kommen sicherlich, diese Sprachspäße kommen bei jüngeren Kindern bestimmt sehr gut an. Die Inhalte bleiben aber eben sehr wissenschaftlich. Das gibt den Büchern so ein bisschen einen zwittrigen Charakter. Welche Altersgruppe die eigentlich sinnvollerweise ansprechen, ja, ich könnte es nicht auf Anhieb sagen.
Sehen Sie, ich wollte gerade fragen, wer, für wen ist das gedacht? Ich meine, ich höre da schon einen Zweifel raus bei Ihnen, Frau Billig, ob die Buchreihe ist, nicht doch ein bisschen zu kompliziert die Sache angeht, oder?
Ja, das dachte ich auch einerseits. Und auf der anderen Seite dachte ich dann, na, es ist ein Experiment und das ist es wert. Die Autorinnen trauen Kindern viel zu und das imponiert mir auch. Und das zeigt sich vor allem auch am Ende der Bücher. Da öffnen die mal nochmal ihre Themen so weiter. Geht es bei den Sternen auf einmal um Vergänglichkeit und Verlust naher Menschen? Da nehmen sie sich richtig viel Zeit für. Oder bei dem Dino-Buch, da geht es ja eigentlich um Evolution. Geht es um die Zukunft der Evolution? Was ist eigentlich die Zukunft des Lebendigen, wenn menschliche Gier durchmarschiert? Also es sind ungewöhnliche Bücher und Kinder müssen am Ende entscheiden, ob es bei ihnen funkt oder nicht.
Dankeschön, Susanne Billig, über diese neue Sachbuchreihe für Kinder, die ersten Titel. Bibi Bieber hat da mal eine Frage, warum leuchten Sterne und sind Dinos wirklich tot? Jetzt im Oettinger Verlag erschienen mit 112 Seiten für 20 Euro. Lesen Sie diese Angaben nach. Auch die Besprechung von Susanne Billig wie gewohnt nach in Ruhe auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de.